Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von rpr1.
Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Siegert. Freue mich sehr, dass ihr einschaltet zu dieser heutigen Ausgabe. Und es sind Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Da hat man ja besonders viel Zeit, so eine Podcast-Folge zu hören. Denken wir mal kurz 3 Jahre zurück. Machen wir mal einen Zeitsprung ins Jahr 2021. Genau 3 Jahre ist es jetzt her, dass eine gigantische Flutwelle durch das Ahrtal rollte. Zeit für eine Zwischenbilanz.
Wir haben ja Teile im Ahrtal, die wirklich auch schon wieder wunderbar aussehen und ganz schön geworden sind. Aber es gibt andere Teile, die einfach so stark betroffen waren, wo man die Flut einfach so unverkennbar nach wie vor sieht.
Wir haben zum Teil gestörte Lieferketten, wir haben eine Fachkräfteknappheit, eine Arbeitskräfteknappheit.
Das Tal ist anders und damit versuchen wir umzugehen und freuen uns auch an den Lichtblicken, die jeden Tag dazukommen.
Über diese Lichtblicke wollen wir heute hier im Podcast sprechen und wollen auch mit dem Titel ein bisschen provozieren. Ist das Schlimmste geschafft? Ist das Ahrtal über den Berg? RPR1 Infochef Jens Baumgart im Gespräch mit dem Chefredakteur der Rheinzeitung, Lars Hennemann.
Herzlich willkommen, Lars Hennemann.
Guten Tag, schön hier zu sein.
Herr Hennemann, ich habe den Eindruck, im vergangenen Jahr ist bei vielen Menschen im Ahrtal irgendwie so ein Schalter umgelegt worden. Also weg von der ganz großen Wut auf Behörden, auf Politiker, dass alles so lange dauert, dass alles nicht richtig vorangeht, hin zu mehr Optimismus, hin zu, ja, wir müssen jetzt endlich nach vorne schauen, wir müssen es anpacken, wir müssen weitermachen. Täuscht der Eindruck oder sehen Sie das auch so?
Der Eindruck täuscht nicht, ich habe den Eindruck auch und es ist ja auch völlig normal, dass sich die Stimmung zwar nicht überall und zu 100%, aber doch Stück für Stück ein bisschen in eine andere Richtung dreht. Irgendwann muss man ja raus aus dieser Wut, aus dieser gefühlten Hilflosigkeit, aus all diesen Empfindungen, die einen ja eher runterziehen. Und auch wenn noch nicht überall alles gelungen ist und auch auf Jahre hinaus im Tal noch viel zu tun sein wird, an Aufbauarbeit im wörtlichen und im übertragenen Sinn, so gibt es eben doch auch einige Beispiele, wo es eben schon wieder sichtbar vorangeht. Und das bringt die Menschen dann schon in eine andere Stimmung.
Auf diese Beispiele werden wir gleich zu sprechen kommen. Zunächst mal ganz allgemein, Herr Hennemann, wo stehen wir denn im Ahrtal 3 Jahre nach dieser Flut? Wie ist im Moment der Stand der Dinge?
Vieles ist aufgebaut worden oder dabei, wieder aufgebaut zu werden. Ob das Straßen sind, ob das die Eisenbahnstrecke wenigstens in Teilen wieder ist, ob das Häuser sind. Es gibt Kitas, die neu eingerichtet worden sind und Häuser, die wieder hergerichtet worden sind. Man hat jetzt auch die Kommunalwahl hinter sich gebracht. Also man weiß auch, mit wem man vor Ort ist, als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen in der nächsten Zeit zu tun hat. Es ist einfach wieder ein Stück Alltag eingekehrt, auch wenn das Ahrtal noch lange, lange eine besondere Region bleiben wird.
Die Rheinzeitung und auch RPA1, wir sind ja mit unseren Reporterinnen und Reportern eigentlich tagtäglich im Ahrtal unterwegs, nach wie vor. Auch wir beide waren schon oft im Ahrtal unterwegs. Herr Hennemann, dieser Wiederaufbau, der ist ja wirklich gigantisch. Also da wurde wirklich wahnsinnig viel geleistet. Welche Bilder sind denn aus Ihrer Sicht so die beeindruckendsten in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, es gibt ja so symbolische Bilder, auf die dann auch alle schauen und die auch ganz bewusst zur symbolischen Inszenierung genutzt werden. Also beispielsweise das Steigenberger Hotel, als es wieder öffnete, wenn man mal eher so ins Repräsentative gehen möchte, aber auch andere Dinge wie das zumindest für Außenstehende oder für Vorbeifahrende wie mich ohne da genauer hinzuschauen, aber dass auch beispielsweise bei den Winzern wieder so der normale Gang der Jahreszeiten an vielen Stellen sichtbar wird und auch auf Flächen, die wieder hergerichtet worden sind, ob das jetzt weiter unten im Tal ist oder auch hinter dem berühmten Tunnel, der das Tal so ein bisschen in zwei Hälften teilt. Man sieht das einfach an vielen Stellen, diese Normalität und das beeindruckt eigentlich, dass man mehr und mehr den Eindruck bekommt, dieses verwundete Tal, die Wunden beginnen langsam zu heilen.
Sie haben die Bahn auch schon angesprochen, das ist auch ein Beispiel, wo es vorangeht. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig da. Das ist nochmal eine andere Geschichte, weil es jetzt nicht sich im Privaten abspielt. Trotzdem unglaublich, was in 3 Jahren auch alles geleistet werden kann. Und trotzdem gibt es natürlich wahnsinnig viele Herausforderungen. Also viele Häuser sind neu gebaut worden, stehen wieder da. Andere sind immer noch die Ruinen, wie wir sie eigentlich vor fast drei Jahren dort hinterlassen haben. Was sind Ihre Einschätzungen nach denn die größten Herausforderungen für die nächste Zeit oder sagen wir auch für die nächsten 2, 3 Jahre?
Da wird zum einen das Hochwasserschutzkonzept umzusetzen sein. Da ist ja jetzt auch vieles in Rede, Rückhaltebecken an verschiedenen Stellen, um eben einfach vorzubeugen für den hoffentlich so schnell gar nicht eintretenden neuerlichen Fall einer Naturkatastrophe größeren Ausmaßes, dass eben nicht wie 2021 die Wassermassen mehr oder weniger ungebremst durch das Ahrtal, aber auch aus den Seitentälern heraus Richtung Rhein sich ergießen. Da wird noch viel zu planen, zu bauen, zu diskutieren sein. Darüber hinaus wird man natürlich auch weiterhin noch schauen müssen, welche Häuser oder auch welche kommunalen Einrichtungen, welche gesellschaftlichen Einrichtungen, ob das dann Sportplätze sind oder ob das andere Einrichtungen sind, die übers Private hinausgehen. Da ist auch noch nicht alles wieder hergerichtet. Und es gibt eben immer noch, das war aber von Anfang an klar, aber ist nach wie vor Stand der Dinge, Häuser, die teilweise intakt aussehen oder nach außen hin völlig intakt aussehen, aber nach wie vor entweder nicht mehr zu retten sind nach Einschätzung der Experten aufgrund von Verseuchungen im Mauerwerk. Also da wird noch viel aufzuräumen und weiterhin zu bauen oder auch niederzulegen sein.
Es ist der 3. Jahrestag dieser Katastrophe. Jetzt ist es so, dass auch die Medien, natürlich auch die Politik, die Menschen vor Ort immer eine Zwischenbilanz ziehen. Das war vor 2 Jahren so, das war vergangenes Jahr so. Ist denn dieses Jahr auch irgendwas anders, was vielleicht die Bewertung der Probleme angeht? Also gibt es vielleicht Themen, die in den vergangenen Jahren noch gar nicht so aufgeploppt sind, die wir erst heute nach diesen 3 Jahren sehen?
Wir schauen mehr auf die Psyche der Menschen. Wir schauen noch mehr als das in dieser unmittelbaren, das ist ja völlig normal. Am Anfang ging es ja wirklich darum, den ganzen Schutt wegzuräumen, zu suchen, was ist noch zu gebrauchen, wie kann man es wieder herrichten oder wo muss man neu planen, neu bauen. Und all das ist ja langsam, aber sicher in den zurückliegenden 3 Jahren in Gang gekommen. Mehr und mehr rückt man aber auch die Menschen in den Mittelpunkt. Und ich glaube, so betrachten sie sich auch ein Stück weit selber, dass sie merken, was diese 3 Jahre mit ihnen gemacht haben und dass man eben auch jetzt nach den psychischen Belastungen fragt, mehr und mehr, die es gab, die es gibt und die ja auch noch fortwirken.
Und vor allem auch nach den Langzeitfolgen möglicherweise. Also dass das am Anfang natürlich ein Riesenschock war für jede Familie, für jeden Betroffenen, das ist, glaube ich, klar. Aber heute guckt man wahrscheinlich dann eher auch auf die Langzeitfolgen. Das wird ein Riesenthema.
Absolut, und zwar generationenübergreifend.
Herr Hennemann, was zuletzt für große Schlagzeilen und dann wiederum auch für Wut gesorgt hat, ist der Umgang mit dem ehemaligen Landrat, Herrn Pföhler. Es gab eine Entscheidung, dass er sich vor Gericht nicht verantworten muss. Viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Betroffenen, die vielleicht auch Angehörige verloren haben, können das nicht nachvollziehen, wollen weiter um eine juristische Aufarbeitung kämpfen. Inwieweit ist diese Frage nach der Verantwortung eine Kernfrage, jetzt 3 Jahre nach dieser Flut?
Das ist eine absolute Kernfrage und die ist auch absolut noch da. Ich habe, nachdem das bekannt geworden ist, nach der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz, auch kommentiert, der Rechtsstaat ist ein Rechtsstaat, weil er das Recht sucht und nicht Recht. Nichtsdestotrotz halte ich diese Entscheidung für sehr, sehr problematisch und auch sehr schwer verständlich. Ja, der Rechtsstaat rächt nicht und man kann sich möglicherweise, ich bin kein Jurist, oder man kann sich mit Sicherheit der Sichtweise der Staatsanwaltschaft Koblenz anschließen. Es gibt aber mit Sicherheit oder hätte auch andere Sichtweisen gegeben, die man hätte anwenden können. Und deswegen halte ich diese Entscheidung für so problematisch, weil sie nimmt den Menschen eine Bühne, nämlich die Bühne eines Gerichtssaals, in der sich auf offener, transparenter Bühne, wenn mir der Begriff hier nochmal gestattet sei, eine Entscheidung anbahnt und irgendwann eben auch vollzieht in Form eines Urteils. Das entfällt jetzt. Jetzt hat man dann wieder so diese Hinterzimmer-Fantasie. Nein, die wollen das nicht und die Großen schützt man, die Kleinen lässt man laufen und Verschwörungstheorien sind schon seit der Flut im Tal mehr als genug ins Kraut geschossen und jetzt bekommen die auch noch Nahrung. Deswegen halte ich diese Entscheidung für gefährlich und problematisch und auch für unklug, auch wenn man sich rein formaljuristisch eher vielleicht anschließen mag.
Das heißt, salopp gesagt, da passt irgendwas nicht so richtig zusammen.
Das passt nicht. Und ich kann die Wut der Menschen, solange sie sich auf eine zivile Weise artikuliert.
Klar.
Aber das tut sie. Es tut sie. Jedenfalls meiner Wahrnehmung nach. Und wenn jemand, wie es ja auch aktuell geschieht, dann eben auf dem Klageweg versucht, doch noch eine andere Herangehensweise zu erzwingen, dann ist das ja legitim. und in einer Demokratie auch absolut angemessen. Aber verstehen kann ich das, weil man eben die Menschen allein lässt. Es soll jetzt dort enden. Das ist ein Stoppschild, was man dort hinstellt und alle stehen vor dem Stoppschild und verstehen es nicht.
Die Frage nach der Schuld, die Frage nach Fehlern, die gemacht worden sind, ein ganz komplexes Thema natürlich in diesem Zusammenhang, weil es natürlich keine Blaupause für so eine Flut gibt. Vor wenigen Tagen hat Malu Dreyer ihr Amt als Ministerpräsidentin abgegeben in Rheinland-Pfalz. Viele hätten sich auch von ihr eine Entschuldigung gewünscht, auch wenn es, glaube ich, keine Frage ist, dass sie persönlich natürlich keine entscheidende Rolle, was den Fall an sich angeht, hatte. Aber sie ist eben die Ministerpräsidentin. Sie steht für eine Regierung auch. Wäre das klug gewesen oder bleibt da jetzt was hängen, weil sie sich nicht entschuldigt hat?
Da bleibt auf jeden Fall was hängen. Und ich habe den Begriff Schuld zwar immer abgelehnt in der Debatte um die Flutkatastrophe im Ahrtal und ihre Aufarbeitung. Ich habe immer lieber von Verantwortung gesprochen und das tue ich auch jetzt. Verantwortung sowohl für die Geschehnisse in der Flutnacht, Verantwortung für die Zeit danach. Diese Verantwortung ist nicht teilbar. Und selbst wenn man sagt, dass Malu Dreyer da keine persönliche, unmittelbare Verantwortung getroffen hat, da gibt es ja zunächst mal Behörden und eine ganze Reihe von Fachministerien, wo man dann diese Verantwortung erstmal zu suchen hat. Sie ist die Ministerpräsidentin gewesen, die während der Flutkatastrophe im Ahrtal in dieser Verantwortung für die gesamte Landespolitik stand. Und wir haben alle Malu Dreyer über ihre lange Amtszeit als eine sehr warmherzige, empathische, mit Menschen den Dialog suchende Ministerpräsidentin kennengelernt. Und deswegen finde ich, nicht nur ich, diese Verweigerung einer Entschuldigung absolut nicht verständlich. Da wird Unverständnis auch hängen bleiben. Was hätte sie sich dabei vergeben? Ja. Was wäre ihr Risiko gewesen? Ich sage mal gar keins. Im Gegenteil, sie hätte nochmal Druck aus dem Kessel genommen und sie hätte dann auch ein Stück weit diese Wut, dieses Unverständnis auf die da oben oder die Politik, die es ja so alles gar nicht gibt, aber da hätte sie ein Stück weit Druck aus dem Kessel genommen. Ich habe das nicht verstanden, dass sie diese Gelegenheit hat verstreichen lassen, aber mit ihrem Rücktritt vom Amt der Ministerpräsidentin ist das ja nun leider endgültig vorbei.
Es wäre vielleicht auch ein Schlussstrich gewesen unter zumindest diesen Teil der Debatte eine solche Entschuldigung. Denn wir sehen ja im Fall des Ex-Landrates, dass dieser Schlussstrich, auch der emotionale Schlussstrich, vielen doch sehr wichtig gewesen wäre, dass es eben eine juristische Aufarbeitung in diesem Fall, was den Landrat angeht, doch noch hätte geben können. Wir warten ab, was da in nächster Zeit noch passiert. Herr Hennemann, die Rhein-Zeitung und auch RPA1, wir haben versprochen, wir bleiben im Tal. Wir berichten weiter. Viele andere Medien, jetzt wollen wir gar nicht auf denen rumhacken, das ist zum Teil natürlich auch verständlich, wenn sie aus anderen Bundesländern kommen, haben inzwischen andere Themen, gucken zum Jahrestag nochmal hin, sind aber nicht mehr regelmäßig vor Ort. Wir haben gesagt, wir machen das, wir sind rheinland-pfälzische Zeitung in Ihrem Fall, wir sind Rheinland- oder Verlagshaus, wir sind ein rheinland-pfälzischer Radiosender und wir berichten auch weiter. Wir haben einige Podiumsdiskussionen im Ahrtal ja schon auf die Bühne gebracht, mit großer Resonanz, haben Diskussionen mit angestoßen mit den Politikern und wir haben gesagt, wir machen das weiter. Es wird im Herbst eine neue Runde geben und wir werden ein Thema aufgreifen, das wir eben schon mal kurz gestreift haben.
Ja, wir wollen tatsächlich auch im Rahmen der nächsten Podiumsdiskussion versuchen zu ergründen, wie es im übertragenen Sinn den Menschen im Tal eigentlich mittlerweile geht. Also wir wollen auch versuchen, uns der Frage der nach wie vor vorhandenen, möglicherweise auch nicht aufgearbeiteten oder erst teilweise aufgearbeiteten psychischen Belastungen widmen. Wo stehen wir denn da? Wo wollen Menschen und wo können Menschen denn mit diesen Belastungen, sofern die sie weiterhin nicht mit sich selbst abmachen können, hin? Welche Angebote gibt's da? Wie geht man aber auch als Gemeinschaft der Bewohnerinnen und Bewohner des Tals mit dieser nach wie vor auch psychischen Sondersituation um? Dem Thema wollen wir uns mal ein bisschen gründlicher widmen und nicht mehr wie, und da sehen Sie ja auch den eingangs angesprochenen Shift bei den Themen, weg, ohne das kleinreden zu wollen, haben wir ja eben auch gesagt, die Themen sind alle noch da, Häuser aufbauen, Verkehrsnetz weiter wieder verbessern, aber jetzt wollen wir mal ganz nah auf die Menschen schauen.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tut, eben 3 Jahre nach der Flut, auch 3 Jahre nach der Flut, eben noch ein ganz wichtiges Thema oder vielleicht sogar erst recht 3 Jahre nach der Flut. Genauer Termin steht im Moment noch nicht fest, den werden wir zeitnah bekannt geben in der Rheinzeitung und natürlich auch hier bei RPR1. Zum Schluss, Herr Hennemann, Ihre vielleicht persönlich emotionalste Geschichte im Zusammenhang mit dieser A-Flut, was wird Ihnen immer in Erinnerung bleiben? Ich meine jetzt 3 Jahre danach, das ist gefühlt noch immer vorgestern. Ich weiß immer noch ganz genau, als ich morgens um 5 hier saß und wir haben die ersten Anrufe bekommen und haben gedacht, das kann ja wohl gar nicht wahr sein und konnten uns trotzdem zu diesem Zeitpunkt morgens um 5 noch überhaupt nicht ausmalen, was da wirklich passiert ist. Das hat sich ja erst Stunden später angedeutet. Die Tage danach waren aufregend, waren zum Teil furchtbar, die Bilder, die wir da alle erleben mussten, die wir auch geschildert bekommen haben von Betroffenen. Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?
Ich möchte 3 Bilder versuchen, teilweise zu kontrastieren und teilweise in eine Reihe auch zu bringen. Es gab ja in der Aufarbeitung um die Geschehnisse im Ahrtal eine Debatte um die Hubschrauberflüge, vor allen Dingen in der Flutnacht. Und es gab dann mal eine Situation, die Presse erst einmal erzwingen mussten auf ihre Weise, nämlich dass schließlich die Videos der Polizeihubschrauber, die am späten Abend durch das Tal flogen, auch mal zumindest hinter verschlossenen Türen etwa 15 bis 20 Journalisten auch gezeigt worden sind. Und dann saßen wir in so einem Raum und ohne Ton, Schwarz-Weiß-Bild und die Hubschrauber flogen durch das Tal. Man sieht das dann, so, weil es eben schon so dunkel war, auf einem relativ körnigen Bild. Und überall hinter Fensterscheiben auf Dächern oder von etwas höher gelegenen Stellen, soweit man das eben auf diesen Aufnahmen noch erkennen konnte, standen Menschen und blinkten mit Taschenlampen, SOS oder andere Signale.
Unglaublich.
Werde ich nie vergessen. Am Tag oder in den unmittelbaren Tagen nach der Flut war ich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und das Erste, was mich wirklich vollkommen umgehauen hat, war der Geruch.
Ja.
Weil überall, der Strom war natürlich ausgefallen, die Lebensmittel in den Kühlschränken oder anderswo waren verdorben. Hinter mir war ein Tankwagen, von dem dann frische Lebensmittel und frisches Wasser abgeladen würde. Und darüber flog gerade wieder irgendein Hubschrauber. Ich habe gedacht, das ist ja wie im Krieg hier.
Ja.
Und in absolutem Kontrast dazu, ein paar Wochen später war ich im Tal und habe eine Familie besucht, auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler, der wir 10.000 Euro Hilfe zugesagt hatten im Rahmen unserer eigenen Aktion von der Rheinzeitung Helft uns Leben. Wir haben damals recht schnell innerhalb von einigen Monaten 4 Millionen Euro Spendengelder im Tal verteilt und 10.000 Euro pro Familie, die dann eben in den Genuss dieser Hilfe kam, Genuss in An- und Abführung. Und dann war ich bei einem jungen Ehepaar in Bad Neuenahr-Ahrweiler und die haben mich durch dieses vollkommen verwüstete Haus geführt, wo die da im Nichts gewohnt haben und das versucht haben, alles wieder aufzubauen. Es war kalt, der Mann hatte eine ganz dicke Jacke an, die Frau hatte so eine Zipfelmütze auf und das war sehr bedrückend, aber dieser Optimismus, den diese Menschen, diese ungebrochene Tatkraft, die ausgestrahlt haben und der Mann sagt zu mir, auf dem Treppenaufgang oben im ersten Stock, wo sie knapp, das Wasser ist bis zur letzten Stufe gestiegen, die Flutnacht überstanden hatten, er sagte, und wenn ich fertig bin mit allem, dann haue ich hier eine Metallplakette an den Treppenaufgang. Und dann habe ich gefragt, warum? Ja, weil bis dahin, genau bis dahin ist das Wasser gegangen und dann habe ich die Flut besiegt. Das werde ich nie vergessen.
Das sind Erinnerungen, die natürlich bleiben. Herr Hennemann, vielen Dank an dieser Stelle für Ihren Besuch im RPA1-Studio. Und wir wollen zum Abschluss, glaube ich, nochmal Danke sagen. Danke all den Helferinnen und Helfern, aber natürlich auch Respekt vor all den Menschen im Ahrtal, die Unglaubliches geleistet haben in den vergangenen 3 Jahren. Ich glaube, das sollte an dieser Stelle unbedingt betont werden.
Absolut. Der Satz klingt so abgegriffen, aber ich möchte ihn auch ausdrücklich im Namen der Rheinzeitung auch hier nochmal wiederholen und vor den Menschen, vor der Gemeinschaft der Menschen im Ahrtal kann man nur den viel zitierten Hut ziehen.
Lars Hennemann, der Chefredakteur der Rheinzeitung, besten Dank.
Danke.
Ein sehr spannendes Gespräch, eine sehr spannende Zwischenbilanz 3 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann würde ich mich sehr über euer Feedback oder eure Bewertung auf einer der gängigen Plattformen freuen. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen schönen Start in die Sommerferien und vielleicht bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.